Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Meine heutige Gesprächspartnerin hat wohl eine der längsten Berufsbezeichnungen, die es im Handwerk überhaupt gibt. Ein Tipp, es hat mit Musik zu tun. Und damit ganz herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und mir zugeschaltet ist heute Britta Ambach. Sie ist Holzblasinstrumentenmachermeisterin mit einem eigenen Geschäft in Winnenden. Hallo Britta.
Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Britta, einfache Frage zu Beginn. Wie viele Instrumente spielst du selbst?
Zwei. Also zwei regelmäßig und die anderen eigentlich alle. Also anspielen kann ich sie alle, ja.
Okay, und welche zwei sind so deine Hauptinstrumente?
Klarinette und Saxophon.
Okay, für jemanden, der jetzt mit Musik und mit Holzblasinstrumenten wenig zu tun hat, da müssen wir vielleicht einmal eine kurze Erklärung vorneweg schieben. Wenn wir über Holzblasinstrumente sprechen, was bedeutet das genau?
Also Holzblasinstrumente sind nicht grundsätzlich aus Holz. Es ist eher die Anblastechnik und wie das Instrument gebaut ist.
Da ist so ein kleines Holzblättchen am Mundstück dran, gell?
Zum Beispiel, aber Querflöte ist ja auch ein Holzblasinstrument, ja, obwohl die auch aus Blech sein kann oder aus Holz, ja, genau. Also prinzipiell ist mehr der Aufbau mit der Klappenmechanik und wie der Ton erzeugt wird, ja.
Okay, aber du sagst, also Klarinette, Saxophon, das sind so deine Hauptinstrumente. Mhm. Du kannst aber viele weitere Instrumente anspielen. Über was für Instrumente reden wir da?
Grundsätzlich die Holzblasinstrumente, auch Querflöte oder Fagott und Oboe. Blockflöte zum Beispiel, ja, die kann ich schon anspielen, das habe ich mir so nach und nach beigebracht, auch mal Unterricht genommen, aber das kriegt man dann irgendwann mal hin, weil das Prinzip sehr ähnlich ist sozusagen.
Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Mein erstes Instrument war eine Blockflöte tatsächlich. Mhm. Das war damals in der Grundschule, da war ganz klar, da geht man zum Blockflötenunterricht. Das war so meine erste Berührung mit Holzblasinstrumenten dann tatsächlich. Ich bin dann beim Schlagzeug und bei der Gitarre hängen geblieben für Holzblasinstrumente und Notenlesen. Da hatte ich nicht so ein Faible für. Was war deine erste Berührung mit Holzblasinstrumenten?
Also ich war auch im Blockflötenunterricht. Ja, also das war sozusagen mein erstes Instrument, wo ich auch Unterricht bekommen habe.
Okay, und dann ging es so weiter mit Saxophon, Klarinette?
Ja, ich hatte auch mal noch Querflötenunterricht und dann Klarinetten- und Saxophonunterricht, ja, genau.
Okay, aber die Leidenschaft oder die Begeisterung für die Musik, die hattest du dann quasi schon als Kind, kann man das so sagen?
Ja, doch schon, ja, doch. Und ich bin in einem Musikverein groß geworden sozusagen, also erst mit der Blockflöte und dann Klarinette. Und dann spielt man auch im Orchester und da kriegt man natürlich einen Eindruck davon, wie man Musik zusammen macht.
Bist du immer noch aktiv irgendwo dabei?
Ja, immer noch in dem Musikverein, in dem ich als Kind angefangen habe, spiele ich wieder mit sozusagen, ja.
Das ist ja schön. Das heißt, nicht nur im beruflichen Kontext mit Musik zu tun, sondern dann auch im privaten viel. Wenn wir mal auf das Berufliche gucken, der Beruf Holzblasinstrumentenmacherin ist ja jetzt nicht der bekannteste. Also ich glaube, jemand, der mit Musik und dem Handwerk wenig zu tun hat, der weiß gar nicht, dass es diesen Berufszweig überhaupt gibt. Wie war das bei dir? Wie bist du auf diesen Beruf gekommen?
Ich habe relativ viel als Jugendliche Klarinette gespielt und hatte auch viel Unterricht. Und dann hat mich das einfach interessiert, wie werden diese Instrumente gebaut. Wollte ich einfach wissen, ich hatte Lust aufs Handwerk. Und dann kam das für mich in Frage und habe gesagt, das will ich einfach machen und lernen.
Und dann hast du nach einer Ausbildungsstelle gesucht.
Genau, und da war ich auf der Musikmesse in Frankfurt. Die gibt es ja nicht mehr, die Musikmesse in Frankfurt. Und habe einfach Betriebe angesprochen, ob sie ausbilden.
Ach cool. Also das wäre dir dann auch egal gewesen, wo? Hast du überregional eigentlich gesucht?
Ja, ich bin da einfach hingegangen und habe die alle angesprochen. Und ich komme ja aus Stuttgart und ein Klarinettenbauer aus Hessen hat dann gesagt, ja, ich soll mich doch bewerben, soll mich doch bei ihm melden einfach. Und hat dann auch ganz spontan gesagt, ja, komm da, wann willst du ein Praktikum bei mir machen? Kannst du bei mir daheim, bei mir in der Familie schlafen, solange du da bist? Und dann war ich dort eine Woche und habe mir das angeschaut. Ja, und dann bin ich da hingezogen, habe mir da eine Wohnung gesucht und bin da hingezogen und habe die Ausbildung angefangen.
Die Ausbildung dann in Hessen beim Klarinettenbauer?
Genau, ja, in Dreieich.
ist es eine klassische, also es ist eine klassische Handwerksausbildung, so halten wir schon mal fest. Ja. Ist es dann einfach mit Fokus auf Holzblasinstrumente?
Ja, man lernt speziell diesen Beruf Holzblasinstrumentenmacher. Also im Grunde genommen hat man da auch mit anderen Musikinstrumenten nichts zu tun. Also Blechblasinstrumente oder Klaviere oder Orgel hat man nichts mit zu tun, sondern speziell für Holzblasinstrumente, ja.
Das sind dann andere Berufe. Also wenn es gibt auch einen Blechblasinstrumentenbauer oder Orgelbau zum Beispiel, hatten wir auch ja schon bei uns im Podcast. Oder Geigenbau, auch das sind dann zwar verwandte Berufsbilder, aber trotzdem, es ist eine eigene Ausbildung im Bereich Holzblasinstrumenten.
Ja, genau. Und mit den anderen Instrumenten, da kenne ich mich zwar aus, aber das ist sehr weit weg für mich handwerklich.
Wie ging es dann weiter? Du hast dann da deine Ausbildung angefangen. Ich gehe davon aus, auch da ist eine Berufsschule irgendwo Pflicht. Wie viele Berufsschulen gibt es in diesem Handwerk?
Es gibt in Deutschland 3 und ich war in Ludwigsburg in der Berufsschule, was mir natürlich gelegen ist, weil ich aus Stuttgart komme.
Ja.
Da hat es gut gepasst und da ist man dann im Blockunterricht in der Berufsschule und die andere Zeit eben im Betrieb, ja.
Und dann die Ausbildung 3 Jahre?
Ja, im Regelfall ist die 3 Jahre, genau.
Okay.
Zumindest, also Holzblasinstrumentenbau ist 3 Jahre, Orgelbau sind aber 3,5 Jahre, also das ist auch unterschiedlich.
Und dann nach deiner Ausbildung? Was war da dein Schritt? Wie geht's weiter?
Da habe ich erstmal als Gesellin gearbeitet und dann habe ich die Meisterschule besucht in Teilzeit. Das war in Markneukirchen, das ist im Vogtland. Habe ich den einen Teil gemacht und den anderen Teil in Frankfurt am Main an der Abendschule.
Okay, das hast du neben deiner Arbeit als Gesellin quasi gemacht.
Genau, ja, genau. Also das im Vogtland, das war immer am Freitag und Samstag. Und da bin ich immer hingefahren und dann war Freitag Unterricht und Samstag, dann wieder Samstagabend zurück. Und nebenher noch zu dieser Schule und normalem Arbeiten hat man dann noch sein Meisterstück gebaut.
Was war dein Meisterstück?
Eine A-Klarinette, also eine Klarinette in A mit einer vollwertigen Ausstattung. Also ja, da muss man schon und man muss da noch eine Reparatur machen. Eine Ausarbeitung, eine Kalkulation, ja, einen gewissen Rahmen musst du es dann schon haben. Und eine technische Zeichnung auch, ja.
Hast du die Klarinette dann für dich persönlich gebaut? Ist die tatsächlich spielbar und im Einsatz?
Ja, na, selbstverständlich. Die ist im sie ist natürlich spielbar und die ist auch ein Einzelstück. Die ist aber nicht verkauft. Dadurch, dass eben eine A-Klarinette ist, das brauchen normalerweise nur Orchestermusiker. Das ist ein bisschen spezieller. Ich spiele sie ab und zu mal, wenn ich sie raushole, aber meine Literatur, die ich normalerweise spiele, ist eher für eine B-Klarinette, die geläufig ist, gemacht. Okay. Ja.
Ja, das geht jetzt dann schon ein bisschen mehr in die Musiktheorie rein und welche Tonarten und welche Instrumentenarten es dann gibt. So tief wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht einsteigen, aber trotzdem auch spannend, dass natürlich dann beim Instrumentenbau natürlich auch ein Instrument das Meisterstück dann ist. Ja, liegt ja irgendwo nahe, ne?
Genau, aber mein Gesellenstück, was ich damals gebaut habe, das spiele ich immer noch jede Woche, ja.
Ach cool, ja. Sehr schön. Vielleicht ist als Tipp, jeder, der gern Instrumente spielt, gern einfach mal die Ausbildung machen zur Instrumentenmachermeisterin. Da kann man sich gleich sein eigenes Instrument bauen.
Ja, genau.
Okay, ja gut. Und dann warst du Meisterin. Du hast die Meisterschule dann in Teilzeit quasi abgeschlossen.
Ja.
Hast du dann als Meisterin noch weitergearbeitet in dem Betrieb?
Nur noch kurze Zeit und ich bin dann, habe mir aber eine neue Stelle gesucht und bin in die Schweiz gezogen und habe dort als Instrumentenbauerin gearbeitet.
Ist der Instrumentenbau in der Schweiz ähnlich? Ist das vergleichbar wie hier oder ist das irgendwie anders?
Ja, aber die haben eine andere Ausbildung. Also da gibt es auch den Meister nicht und die Ausbildung ist auch anders. Da gibt es einen Reparateur und einen Bauer. Also es unterscheidet sich ein bisschen. Natürlich, die Tätigkeit ist natürlich die gleiche, ja.
Und warum der Schritt in die Schweiz?
Das hat sich damals so ergeben und ich habe mir unterschiedliche Arbeitsstellen angeschaut und das hat mich einfach gereizt. Und der Betrieb war schön, hatte eine gute Größe, war weit gefächert. Die haben auch Blechblasinstrumente gebaut und die haben selbst Saxophone und Querflöten gebaut. Ich habe dort sehr viele Reparaturen gemacht. Das hat sich einfach so ergeben und war gut, ja. Und ich hatte damals auch Lust, irgendwas Neues zu machen, ins Ausland zu gehen, was zu erleben, was zu sehen, ja.
Wie lange warst du dann da?
1,5 Jahre war ich nur dort. Also ich bin dorthin gezogen, dann war ich dort, ja, aber ich wollte dann wieder zurück nach Deutschland, ja. Und deswegen war das dann nicht so lang, ja.
War das dann schon die Zeit, in der du über die Selbstständigkeit nachgedacht hast, beziehungsweise dann auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist?
Nein, also Selbstständigkeit war für mich nie so ein Thema. Das hatte ich auch nie so geplant. Also das war nie ein Ziel von mir. Nee, ich bin dann nach Deutschland, habe dann erst noch was anderes gearbeitet, hatte eine Meisterstelle und dann wurde mir das angeboten, ob ich nicht hier in Wien denn ein Geschäft übernehmen möchte oder mir das vorstellen kann, in irgendeiner Art das weiterzuführen, ja.
Das heißt, es gab hier in Winnenden, wo du jetzt auch bist, da gab es einen Instrumentenbauer, der sein Geschäft aufgeben wollte, der es weitergeben wollte.
Genau, also das war, da war er schon Ende 70 und er hat das Geschäft, also er ist auch Holzblasinstrumentenmacher und war schon Ende 70 und wollte sein Geschäft dann irgendwann übergeben. Mhm. Und das war nicht zeitlich befristet oder begrenzt oder wollte es nicht auf ein bestimmtes Datum, aber irgendwann wollten die eben auch mal in Rente gehen, ja.
Ende 70 ist es auch okay.
Genau. Ja, genau. Ich weiß, dass er sehr gern gearbeitet hat und arbeitet er heute auch noch, ja.
Ja, wahrscheinlich, wenn man so eine Leidenschaft dann hat und das Hobby mehr oder weniger auch zum Beruf machen kann, kann ich mir auch vorstellen, dass man da gerne noch weiter arbeitet. Aber klar, irgendwann möchte man dann aus der Verantwortung vielleicht auch raus, einen kompletten Laden auch zu betreiben und sucht dann da eben eine Nachfolge. Die Lösung war dann bei dir, du wurdest angesprochen, ob du dir vorstellen kannst, da den Laden zu übernehmen, weiterzuführen, wie auch immer.
Genau, ja. Nicht von denen selbst, aber von einem guten Freund und der ist auf mich gekommen und hat mich einfach gefragt, ob ich mir das mal angucken möchte. Also das war auch ein Prozess über mehrere Monate, Jahre. Das ging nicht sofort. Das war auch völlig mir frei sozusagen, ob ich das machen möchte oder nicht. Und ich habe mir das auch überlegt. Also da war kein Zwang dabei oder zeitlich begrenzt. Also, ja.
Mhm. Okay. Letztendlich hast du es dann gemacht. Du bist zurück, bist nach Winnenden und hast den Laden übernommen. Was war so der ausschlaggebende Punkt für dich in der Entscheidungsfindung? Warum hast du gesagt, ja, ich hatte die Selbstständigkeit eigentlich nicht im Plan stehen, nicht geplant. Ich mache diesen Schritt jetzt trotzdem.
Ja, also ich hatte ja in einem anderen Bereich gearbeitet, in der feinmechanischen Werkstatt war ich dort die Leiterin. Ist natürlich sehr ähnlich, aber nicht das Gleiche und ich weiß natürlich meinen schönen Beruf zu schätzen. Und dann hatte ich mich da einfach drüber informiert, was brauche ich eigentlich für die Selbstständigkeit. Und daran, irgendwie hatte ich da richtig Lust drauf bekommen. Also unabhängig davon, ob das dann dort oder hier in Winnenden geklappt hätte, habe ich dann schon Lust, mich selbstständig zu machen. Wenn man sich überlegt, dann, was brauche ich, wie viel Geld brauche ich, wie mache ich das am besten, was biete ich meinen Kunden an Leistungen und Produkten an. Da hatte ich irgendwie einfach Lust drauf bekommen, das zu machen, ja.
Noch einen Schritt zurück. Du hast gesagt, du warst da vorhin in der Feinwerkmechanik. Das hat aber dann nichts mit dem Instrumentenbau zu tun gehabt.
Überhaupt
war eine andere
nicht.
Branche.
Ja, andere Branche, genau, ja.
Und dann hat sich aber doch wieder gepackt zurück in deine eigentliche
gelernte Branche. Ja, genau, ja, genau.
Jetzt ist es ja nicht ganz einfach, sich selbstständig zu machen. Ist ja vieles, was man vorplanen muss, was man vorbereiten muss, vom Businessplan über Kundenanalyse etc. etc. Wie war dieser Prozess für dich persönlich, da diese Selbstständigkeit zu starten? Wie einfach oder wie schwierig war es für dich? Das war vor ungefähr 4 Jahren, oder?
Ja, genau, im März 2021. Und ich hatte aber schon einige Zeit davor mir das überlegt. Und es ist natürlich auch schön, man beschäftigt sich auf einmal mit Sachen, denen man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Wer ist die Konkurrenz? Was brauche ich? Wie mache ich das überhaupt? Das waren so schon die Fragen. Aber das war eigentlich ganz schön. Und auch so Sachen wie einen Businessplan erstellen, das alles mal durchzukalkulieren, sich erkundigen bei Banken, wie kommt man zu Geld, auch bei der Handwerkskammer erkundigen. Ja, das war auch schön, sind auch neue Erfahrungen, da lernt man auch viel dabei.
Was war so dein größtes Learning bei der Selbstständigkeit?
Wie viele unterschiedliche Sachen man wissen muss. Also einmal das Technische sozusagen, woher kriege ich überhaupt meine Materialien, wie komme ich daran? Aber auch dieses Finanzielle, ein Darlehen, wie geht man mit sowas um? Mhm. Was sind Gewerbemietverträge, was muss man da beachten? Sonstige Versicherungsverträge, mit wem muss ich mich da eigentlich auch so sonst auseinandersetzen, Finanzamt, Gewerbe und so weiter, ja. Doch, das ist schon auch, man lernt dann schon viel dazu.
Herausfordernd.
Ja.
Manche sitzen den ganzen Tag in Meetings, andere bauen die Welt. Bosch Professional hat Werkzeuge für echte Profis. Für die, die früh anfangen, schnell startklar sind und einfach anpacken. Vom 18-Volt-System für volle Power ohne Kabel bis zu Zubehör und Messgeräten, die Zeit sparen und Risiken minimieren. Werkzeuge, die selbst härteste Bedingungen und ein ganzes Berufsleben voller Action überstehen. Weniger Stillstand, mehr Einsatz. Weniger reden, mehr machen. Engineered for Action. Bosch Professional. Hast du davon profitiert, dass es diesen Standort in Winneden bereits gab? Konntest du Kunden quasi mitnehmen, in Anführungszeichen?
Ja, also das natürlich schon. Ich wusste aber auch, ich habe mir natürlich die Zahlen von dem Besitzer davor angeschaut. Ich wusste, das muss auch mehr werden. Aber natürlich am Anfang, da war auch noch zu waren Corona-Zeiten, da kamen natürlich erstmal die Kunden, die das sie bisher auch kamen.
Wie ist es denn so in diesem Handwerk? Wie viele Holzblasinstrumentenmacher, Meisterbetriebe gibt es, wenn man jetzt mal den Bereich Winnenden, Stuttgart, den Großraum da mal betrachten? Wie groß ist da denn die Konkurrenz oder wie viele andere Mitbewerber gibt's? Oder bist du da tatsächlich an der Pole Position?
Also es gibt noch andere, aber sehr wenige. Also es gibt zum Beispiel zwei Betriebe, die aber fast nur herstellen, also Neubau machen und wenig Reparaturen, die auch kein Ladengeschäft zum Beispiel haben. Und seit ich mich selbstständig gemacht schon allein den 4,5 Jahren sind im näheren Umfeld zwei Instrumentenbauer in Rente gegangen.
Okay.
Auch nochmal, also hier im Großraum Stuttgart gibt es nicht viele Holzblasinstrumentenmacher, die Reparaturen so im Umfang, wie ich es anbiete, auch das anbieten. Ja.
Okay. Wie hast denn du dann dein Geschäft ausgerichtet? Also ich höre schon raus, okay, du machst viele Reparaturen. Was ist so dein Geschäft, wenn du es mal in ein paar Sätzen erklären müsstest? Was machst du?
Also ich habe natürlich die Werkstatt für Holzblasinstrumente, in denen ich alle Holzblasinstrumente repariere. Dabei habe ich noch ein Ladengeschäft, in dem ich auch neue Instrumente verkaufe, also vor allem Holzblasinstrumente und eben das Zubehör. Da gibt es einiges an Zubehör. Ich biete aber auch an, dass ich Instrumente vermiete zum Beispiel. Ich kaufe auch alte Instrumente auf und restauriere die dann und verkaufe die dann wieder. Ja, so setze ich das zusammen. Aber die Haupttätigkeit sind immer noch die Reparaturen.
Okay. Instrumentenneubau. Kommt das bei dir auch vor?
Ich habe vor 3 Jahren, müsste das gewesen sein, noch eine Klarinettenproduktion abgekauft. Das heißt, abgelagertes Holz schon. Also das Holz, was wir für den Klarinettenbau zum Beispiel benötigen, das muss 10, besser 20 oder noch mehr Jahre abgelagert werden. Also muss man planen.
Echt so lange tatsächlich?
Ja, eben. Und deswegen muss man früher anfangen, Holz zu kaufen. Und dann hat sich das eben für mich ergeben, dass ich Holz kaufen konnte, was auch schon jetzt 15 Jahre ungefähr, 10, 15 Jahre abgelagert ist, abkaufen konnte, auch die Mechanikteile dafür und auch Werkzeug. Und es liegt hier noch, ich habe bisher auch eine Klarinette fertiggestellt, also theoretisch könnte ich morgen anfangen oder auch heute noch, ja.
Okay, also du könntest, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich hätte gerne eine neue Klarinette nach den und den Vorstellungen, dann könntest du die bauen.
Ja, könnte ich machen. Fehlt mir leider die Zeit dazu.
Okay. Aber da kommen wir doch schon mal drauf. Was ist so dein Kundengeschäft? Also welche Kunden kommen zu dir und mit was für Aufträgen?
Also hauptsächlich sind es Privatkunden, aber also natürlich auch Profis und Privatkunden, auch Vereine, Schulen. Die kommen mit dem Instrument, zeigen mir das, sagen hier, ich habe das und das Problem oder ich möchte zur Wartung kommen oder mir ist runtergefallen. Und dann schaue ich mir das an, gucke, wo ist das, mal grob das Problem oder was kann man denn machen. Und dann mache ich mit dem Kunde vereinbart, wie groß die Reparatur sein soll. Ja, und dann repariere ich das. Also, und Vorlauf habe ich natürlich auch immer. Also ich kann die Reparatur nicht gleich durchführen. Mal irgendwie sind es nur 3 Wochen Vorlauf, mal sind es 12 Wochen Vorlauf, die ich dann schon brauche. Ja.
Okay, also du bist ausgelastet, höre ich.
Ja, ich bin gut ausgelastet, ja.
Ist ja schön, ne? Wär auch langweilig, wenn du in deiner Werkstatt sitzen würdest, dann würdest du vielleicht ein paar Klarinetten bauen, aber.
Genau, aber bisher ist nicht mehr dazu gekommen. Also ich habe ja sehr viel zu tun.
Okay, gibt es denn bei Klarinetten, bei Saxophonen, generell bei Holzblasinstrumenten so klassische Wartungen? Mit was für Problemen kommen die Kunden zu dir? Sind es Klappen, die nicht mehr richtig laufen, oder was willst du sagen? Was ist so das Hauptproblem?
Ja, es ist ja so, dass einmal die Mechanik auf den Instrumenten ist und um diese Tonlöcher zu schließen, gibt es sogenannte Polster. Die sind aus Leder oder Fischhaut und die nutzen sich natürlich mit der Zeit ab. Und es gibt immer Kork- und Filzanschläge und das sind natürlich alles Verschleißmaterialien, die irgendwann alt werden oder abfallen. Und dass diese Mechanik auch so läuft, die muss natürlich gewartet werden und diese Einstellung, Feineinstellung, dass diese Mechanik so ineinander läuft und das Instrument hinterher dicht ist, ist so das, die größte, meiste Tätigkeit sozusagen, ja.
Okay, wie ist es mit der Stimmung von solchen Instrumenten? Kannst du da auch irgendwas regeln oder wie, passiert es übers Mundstück? Wie läuft es?
Übers Mundstück nicht, nein. Die Stimmung im Grunde genommen ist schon vorgegeben, also wenn es
Okay.
gebaut wurde. Aber man kann natürlich kleinere Korrekturen vornehmen, irgendwie das Instrument kürzen sozusagen, also kleiner machen oder das Kopfstück neu stimmen an der Querflöte zum Beispiel. Solche Sachen kann man schon machen und verbessern, aber ganz ändern kann man es nicht.
Wenn du mal auf die letzten 4,5 Jahre zurückblickst, was war so dein spannendster Auftrag?
Ah, mein spannendster Auftrag, ah, gute Frage. Also ich habe viele spannende Aufträge, gerade wenn auch so Einzelstücke kommen. Also ich mag das ja, wenn die Kunden bei mir kommen mit so alten Instrumenten und dann den Koffer aufmachen und da kommt dann irgendwas was Historisches raus oder irgendein besonderes Stück, wo ich sehe, da hat mal ein Handwerker wirklich tolle Arbeit geleistet. So was mag ich schon sehr gern. Also so ein spezielles fällt mir jetzt so spontan nicht ein.
Okay, gibt es trotzdem irgendwelche Arbeiten, die du besonders gerne machst? Irgendwas, was dir besonders viel Spaß an deinem Job macht?
Ja, ich mag natürlich schon so Umbauten sehr gerne oder Korrekturen, einfach weil es eine Herausforderung ist. Also das ist nicht so das alltägliche Geschäft, Wartung und so weiter wie in jedem Instrument, sage ich mal, sondern wenn jemand sagt, oh, ich hätte ja gerne irgendwie eine Klappe anders, mein Finger ist zu kurz oder ich kann den nicht mehr abdecken, altershalber zum Beispiel, und dass es dann hinterher mit der Intonation hin richtig passt, dann ja, muss man mal auch öfters prüfen und nachregulieren. Und dass das dann hinterher wirklich so rauskommt, wie man sich das dann vorstellt und vorher auch ein bisschen Gedanken machen muss, wie mache ich es denn am besten? Ja, das macht dann schon Spaß. Wenn es dann hinterher klappt, ist schön, ja. Und im Normalfall macht es auch, ja.
Wie sieht es aus mit Instrumente für, ja, ich sag mal, größere Orchester oder auch vielleicht bekanntere Musiker? Auch da hast du ja so ein paar Referenzen auch bei dir auf der Website stehen, ne?
Ja, das ist natürlich schön, wenn auch Kunden, die sehr hohe Ansprüche haben, meine Arbeit schätzen. Das freut mich natürlich. Die haben natürlich auch sehr hohe Ansprüche, das dürfen die auch und das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen wird auch ein Laie, der das vielleicht nicht zu schätzen weiß, kriegt genauso eine gute Reparatur. Also ja, aber das freut mich schon, wenn sich auch jemand, wo davon zum Beispiel auch lebt und sagt, ja wunderbar, ich kann heute Abend wieder zum Dienst, wenn der sagt, ja toll, funktioniert wieder wie es soll, ja, freut mich schon sehr, ja.
Jetzt bist du seit 4,5 Jahren am Start. Was würdest du sagen? Bist du zufrieden, wie sich dein Geschäft entwickelt hat in den letzten Jahren?
Ja, es hat meine Erwartungen übertroffen. Also weil ich am Anfang hatte ich noch geguckt, irgendwie, wie man Kunden kommt oder ein bisschen Werbung zu machen oder auch mehr rauszufinden, wo ist meine Zielgruppe und so weiter. Das hat sich aber dann so automatisiert. Also ein zufriedener Kunde hat mir zwei neue gebracht. Und deswegen bin ich jetzt so gut ausgelastet auch, ja.
Das beste Marketing, ne?
Ja, tatsächlich, ja. Und das freut mich natürlich auch. Und dass die Kunden zu mir kommen, weil sie einfach zufrieden sind, ja.
An der Stelle, ich darf dir ja, oder wir alle dürfen dir ja ganz herzlich gratulieren. Du bist vor wenigen Wochen ausgezeichnet worden als Top-Gründerin im Handwerk von den Kollegen von Handwerk Magazin. Herzlichen Glückwunsch. Was
Vielen
bedeutet
Dank.
sowas für dich, so eine Auszeichnung?
Also es freut mich natürlich wahnsinnig, dass ich diese Auszeichnung bekommen habe und es zeigt mir auch, dass ich irgendwas richtig mache, dass jemand anderes, der auch einen anderen Blick aufs Handwerk hat und auch meinen Beruf speziell nicht so kennt, dass der sieht, okay, das funktioniert und das ist eine Auszeichnung für mich, dass ich was richtig mache, ja.
Da haben meine Kollegen von der Videoproduktion ja auch einen schönen Film gedreht, der dann auch bei der Preisverleihung ja gezeigt wurde. Ich verlinke den Film gerne in den Shownotes. Also da könnt ihr, alle, die uns jetzt gerade zuhören, euch gerne den Film im Nachhinein einmal anschauen. Ja, da kriegt man einen guten Einblick, wie es bei dir aussieht, was du in deiner Werkstatt so machst, wie dein Laden aussieht. Man sieht da auch nicht nur Holzblasinstrumente, sondern auch zum Beispiel Gitarren und Ukulelen. Auch das hast du dann im Ladengeschäft anzubieten, richtig?
Ja, weil grundsätzlich hatte ich mal den Bestand so übernommen, wie er war und ausgebaut. Und dann mittlerweile habe ich aber so viel zu tun, dass ich auch abgrenzen muss, was biete ich denn in Zukunft noch an und was nicht.
Okay.
Und das wird eines der Sachen sein, die ich nicht mehr anbieten werde, einfach weil mir das zeitlich nicht mehr möglich ist, das alles abzudecken, ja.
Okay, also alles, was es noch bei dir im Laden gibt an anderen Instrumenten außer Holzblas, die kann man noch bei dir kaufen, aber wenn der Bestand weg ist, dann fokussierst du dich auf Holzblasinstrumente.
Ja, genau, und Blechblasinstrumente auch, ja.
Und Blechblas, okay.
Ja, genau.
Aber die Blechblasinstrumente bietest du dann zum Verkauf an? Kriegst du die geliefert? Weil die stellst du ja nicht selbst her.
Nee, auch die.
Haben wir ja gesagt, das ist ein anderes Gewerk.
Genau, auch die Holzblasinstrumente, die ich hier verkaufe.
Klar.
Genau, produziere ich ja nicht. Ich arbeite aber mit Kollegen zusammen, also einem Gitarrenbauer und Blechblasinstrumentenmacher, den ich Reparaturen überlasse. Sie überlassen mir aber auch Reparaturen, einfach weil die bei sich in der Werkstatt auch kein Holzblasinstrumentenmacher. Hilft man sich sozusagen gegeneinander aus und man ist auch froh, wenn man jemand hat, so geht es mir auch, wo ich weiß, da kann ich mal die Instrumente meiner Kunden hingeben und die werden dort gut repariert.
Also man kennt sich in der Branche und hilft sich da gegenseitig. Ne? Also Instrumentenmacher sind dann trotzdem, ja, auch wenn es nicht immer der gleiche Beruf ist, trotzdem so eine Berufsfamilie, würde ich mal zusammenfassen, oder?
Ja, dadurch, dass wir ja gar nicht so viele Instrumentenbauer sind, kennt man sich untereinander schon, den einen besser oder nicht. Aber auch gerade über die Innung kenne ich natürlich viele Kollegen, mit denen wir zusammenarbeitet, ja.
Mhm. Was ich bei den Kollegen von Handwerk Magazin auch gelesen habe, du setzt auf künstliche Intelligenz in deinem Betrieb. Ganz spannend aus dem Grund, ich habe in der letzten Podcast-Folge, die am vergangenen Sonntag rauskam, mit Christoph Krause gesprochen. Er ist Experte für Digitalisierung, für künstliche Intelligenz im Handwerk. Und da haben wir so ein paar Einsatzbereiche durchgesprochen, wo denn KI zum Einsatz kommen könnte. Jetzt hast du selbst KI im Einsatz. In welchen Bereichen? Wie unterstützt dich KI?
Also den Podcast muss ich mir unbedingt anhören, weil das bei mir natürlich, ich habe jetzt festgestellt, also ich nutze ein Abrechnungsprogramm, was KI gestützt ist. Und ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Zeit auch einspart. Also ich habe das immer noch das gleiche Programm, als ich gestartet bin, aber dass es wesentlich schneller geht. Und das ist natürlich jede Zeit, die ich nicht am Computer verbringen muss, ist natürlich dankbar. Aber ich benutze auch zum Beispiel ChatGPT, kann man schön diktieren hier. Ich brauche hier an Kunden eine E-Mail, ich will das gut begründen, warum das und das. Oder ich brauche eine Vorlage. Ich benutze es auch, um Listen zu vergleichen. Hier, ich habe einen Bestand, suche mir raus, welchen Bestand ich noch brauche und was ich da bestellen muss zum Beispiel. Für sowas benutze ich es auch. Natürlich kann man das alles von Hand machen oder die Excel-Tabelle neu programmieren. Das kann man alles machen. Aber natürlich, wenn ChatGPT das schneller macht, bin ich da auch dankbar.
Du bist ja alleine bei dir im Betrieb. Ne?
Genau.
Du machst es machst ja alles selbst. Und klar, dann kann sich das, glaube ich, jeder vorstellen. Jede Minute, die du nicht am Rechner bist, die ist gut investiert in die Reparatur oder in andere Arbeiten. Ne? Wie hast du dich mit dem Thema KI befasst? Hast du das einfach selbst gelernt, dir selbst drauf geschafft oder hattest du da irgendwie eine Unterstützung?
Nee, ich habe mir das schon selbst alles so rausgesucht, was brauche ich. Oft werden einem die Sachen nicht zugetragen, sondern man muss sich selber informieren, was gibt's, wie kann ich es mir vereinfachen. Aber natürlich spricht man mit anderen, die dann sagen, irgendwie, ich habe mal gehört, da gibt es diese ChatGPT, mit dem arbeite ich jetzt immer und dann schaue ich mir das auch an. Klar, in diesem Abrechnungsprogramm, das wird dann irgendwann als Neuerung vorgestellt sozusagen, da kriegt man das automatisch mit, aber ich versuche dann schon immer, das aufzusaugen. Und deswegen höre ich mir gerne euren Podcast an und es gibt sicher noch einige Sachen, die man noch viel einfacher gestalten könnte, also hier bei mir im Betrieb, was mir vielleicht auch ein bisschen Zeit und Arbeit abnehmen würde oder einfach ein bisschen einfacher in der Handhabung dann hat, ja.
Was meinst du, wie viel Zeit kannst du dir sparen? Kann man es irgendwie beziffern?
Also wenn ich nur mal zum Beispiel meine Buchhaltung nehme und die Belege, also die ich hier selbst buche, würde ich sagen, das spart mir schon eine Stunde Zeit in der Woche. Ja, Boah. Doch, vielleicht auch zwei, ja, doch, ja, kann mir schon. Ja, doch, das 1 bis 2 Stunden spart mir das.
Das ist aber schon gut, ne? Also wenn du die Zeit dann in die Reparatur zum Beispiel investieren kannst, glaube ich schon, dass sich das auf jeden Fall rechnet, ne?
Ja, eben. Und auch gerade, wenn ich E-Mails schreiben muss, zum Beispiel, ich bestelle viel im Ausland an Material. Italienisch kann ich jetzt leider nicht. Aber dann, und dann nochmal eine E-Mail, dann sage ich eben, brauche eine E-Mail, muss hier wegen dem Material nochmal eine Rückfrage. Dann übersetzt er mir das eben gleich auch aufs Deutsche und ich weiß, was in dieser E-Mail steht und kann die abschicken. Und das macht es natürlich auch gut, weil ich natürlich auch sehr speziell dann Anfragen stellen kann. Ja, zum Beispiel.
Cooler Einsatzzweck. Hast du einen Tipp für Hörer, Hörerinnen, die bisher noch nicht auf KI im Unternehmen setzen, die sich vielleicht da immer noch ein bisschen schwer tun damit, da einen Einstieg zu finden? Hast du irgendeinen Tipp, den du raushauen kannst?
Einfach mal probieren. Also einfach probieren und gucken, ob das einem weiterhilft oder nicht. Und wenn man dann irgendwann feststellt, okay, also hilft mir nichts, dann kann man es ja wieder bleiben lassen. Aber das geht einem, glaube ich, vielen Selbstständigen so. Man guckt dann, ob das passt oder nicht. Und manche Sachen behält man, manche benutzt man einfach nicht mehr.
Also einfach mal loslegen, einfach mal probieren. Das nehmen wir mal mit als Tipp. Britta, wir schauen mal weg von künstlicher Intelligenz, schauen aber nochmal in dein Handwerk rein, in das Holzblasinstrumentenmacher-Handwerk. Du hast da auch im Video vom Top-Gründer über Herausforderungen gesprochen, die ihr habt, mit denen ihr konfrontiert seid. Kannst du das auch bei uns im Podcast einmal erklären? Was sind so eure größten Herausforderungen in diesem Bereich?
Ja, es ist so, es gibt so sogenannte Materialverbote beziehungsweise Grenzwerte mit Materialien. Also zum Beispiel Elfenbein dürfen wir nicht mehr verwenden, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Wir dürfen aber auch keine Reparaturen mehr an Elfenbein oder Instrumenten mit Elfenbein durchführen, was natürlich ein Riesenproblem ist. Bei mir gibt es nicht so viele Instrumente. Ich muss dann den Kunden leider wegschicken und sagen, okay, kann ich nicht. Aber dann gibt es zum Beispiel die Sache mit dem Blei. Das heißt, wir dürfen Blei nur in so geringen Mengen in unseren Materialien verwenden, dass wir sie eigentlich nicht mehr so in der, eigentlich so nicht mehr bauen. Also wir können mit den Materialien dann keine Instrumente mehr bauen. Also
okay, kannst du einmal erklären, was genau sind es dann für Materialien oder wo ist zu viel Blei drin?
Also zum Beispiel haben wir eine Neusilbermechanik auf den Blasinstrumenten oder auch im Blechblasinstrumentenbau wird viel aus Neusilber und da ist eben Blei drin.
Okay.
Und in einem größeren Gehalt als vorgeschrieben ist. Im Moment dürfen wir es noch, aber man ist natürlich dabei, das zu verbieten zumindest. Also in dieser Konzentration. Es gibt aber im Moment noch keine Alternative oder kein alternatives Material, was wir genauso verwenden dürfen. Und das ist eben das Problem, dass die Vorschrift, dass wir damit nicht mehr arbeiten dürfen, vor der Materialalternative kommt. Und das heißt natürlich auch für uns, okay, wir können dann dieses Instrument einfach nicht mehr bauen. Das heißt, der Betrieb wird stillgelegt, kriegt ein Beschäftigungsverbot sozusagen, kann sein Geschäft schließen. Das Problem damit, dass kein Blei mehr in den Umlauf kommt, das ist ja damit nicht behoben. Also das kommt dann irgendwo anders her, aber halt nicht mehr aus Deutschland zum Beispiel.
Und was ist die Begründung, warum das verboten werden soll? Ist das gesundheitsgefährdend oder was ist die Aussage?
Also anscheinend wäre es gesundheitsgefährdend. Es gibt aber keine Nachweise, dass es jemals Mitarbeiter oder auch Spieler, also Musiker sozusagen, eine Beeinträchtigung davon hatten. Und man will jetzt, oder wir von der Innung zum Beispiel, sind dabei einfach zu sagen, ja, wir geben euch Werte, dass unsere Mitarbeiter und wir selber, natürlich das wollen wir alles nicht, aber keinen Schaden davon haben und die Musiker auch nicht. Also wir sind ja nicht daran interessiert, dass wir davon einen gesundheitlichen Schaden tragen von unserer Arbeit.
Aber kontraproduktiv.
Genau, ja. Und so ist natürlich, zum Beispiel gibt es auch diese Verordnung mit Holz. Es gibt schon Verbote für Hölzer, zum Beispiel, dass man nur noch das, was geschlagen wurde, für bestimmte Hölzer, zum Beispiel im Geigenbau, dieses Fernambuk, dass man nur noch das, was mal vor Jahren geschlagen wurde, verwenden darf und verarbeiten. Da will man aber auch, dass das in Zukunft gar nicht mehr verwendet wird, auch das geschlagene Holz auch nicht mehr verkauft wird. Und das geht dann eben weiter, auch zu anderen Tropenhölzern, zum Beispiel auch dieses Grenadil, wo wir Klarinetten draus bauen.
Okay.
Und es ist natürlich auch so, dass diese Nachweispflicht sehr hoch ist. Also
wo was herkommt, wie was erarbeitet wurde, auch das.
Genau, man muss dann alles dokumentieren, woher kommt es, wann wurde dieser Baum geschlagen und so weiter. Ob man das immer kann. Ich habe hier Hölzer liegen, da weiß kein Mensch, woher die kommen. Die sind auf jeden Fall schon 40 Jahre alt. Da habe ich jetzt kein Zertifikat und auch keinen Nachweis dafür. Deswegen ist dieser Baum aber schon lang gefällt. Das ist so ein
Wem
Problem.
Würde das denn was bringen? Also wenn du das jetzt so nachweisen kannst, welches Holz vor 10, 20 Jahren mal geschlagen wurde. Also wen interessiert das?
Naja, es geht ja darum, dass die Wälder einfach nicht so gerodet werden im Grunde genommen, dass das nicht einfach ein Kahlschlag ist und wir die Natur kaputt machen. Und
aber das ist der Instrumentenbau wirklich der Hebel, den wir da... den man da ansetzen sollte, weiß ich nicht.
Nee, wahrscheinlich ist das nicht der Hebel, aber man greift da eben hart durch oder versucht da hart durchzugreifen und das trifft halt auch uns, obwohl wir eben eine sehr kleine Branche sind, wo wahrscheinlich der Anteil dessen, was da verbraucht wird, relativ gering ist. Aber
wahrscheinlich.
Das trifft eben, ja. Und man kann eben nur dann irgendwie dagegen sagen, ja, wir tun alles dafür, dass das dass man die Wälder trotzdem erhält und es in anderer Form Plantagen oder sowas anbaut, ja, dass da nicht so eine Wilderung stattfindet zum Beispiel. Das kann man natürlich versuchen und auch mit den Bleiwerten zu sagen, ja, wir haben hier keine Schäden an Menschen. Da irgendwie auch auf das appelliert sozusagen, dass wir eine sehr kleine Branche sind, wo das relativ wenig betrifft.
Ja. Ist das was auf europäischer Ebene diskutiert wird oder ist das was jetzt speziell auf Deutschland bezogen ist? Weißt du das?
Nee, das ist schon ein EU-Gesetz, aber es gibt natürlich weltweite Abkommen für sowas. Mhm. Also theoretisch sollten sich weltweit alle dafür interessieren, aber grundsätzlich meistens ist das eine EU-Verordnung, die dann EU-weit durchgesetzt wird.
Okay, was meinst du, wie lassen sich diese Herausforderungen lösen? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr versucht es über die Innung, also über Innungen, Verbände, das irgendwie nach außen zu tragen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Lobby im Holzblasinstrumentenbau ist, in diesem Handwerk. Hat wahrscheinlich auf bundespolitischer Ebene jetzt nicht so den ersten Platz neben dem Bundeskanzler.
Also im Grunde genommen sind wir ein Verbund von allen Musik- oder Instrumentenbauern. Und nicht nur Holzblasinstrumenten machen, sondern allen.
Dann ist die Branche doch wieder ein bisschen größer, ne?
Genau, da ist die Branche größer und dann kann man auch mehr. Also wir Holzblasinstrumenten machen, sind sehr wenige, da bringt es nichts. Man muss das schon als eins sehen, sozusagen, den Musikinstrumentenbau.
Okay. Und da versucht ihr gemeinschaftlich Lösungen zu präsentieren und eben den schnellen Verboten, sage ich mal, entgegenzuwirken durch belegbare Daten durch Alternativen etc.
Genau, ja. Und man ist natürlich auch daran interessiert, dass weiterhin geforscht wird, also neue Materialien. Ja. Aber das dauert natürlich, und bis man so weit ist, kann man natürlich nicht einfach sagen, ihr dürft jetzt das nicht mehr machen oder nicht mehr verwenden, ja.
Nee, das hoffe ich nicht, dass es so weit kommen wird. Ich denke, daran kann niemand interessiert sein, wenn man sich mal überlegt, wie, in jedem Dorf. Also ich wohne ja auch dörflich im Allgäu. Jedes Dorf hat eine eigene Musikkapelle. Es gibt Berufsorchester, egal ob es jetzt Polizei oder Bundeswehr ist. Also die Musik und die Instrumente, die haben da auch eine gesellschaftliche Bedeutung für uns alle, wenn dieser Bereich irgendwann wegfallen sollte. Also das kann ja niemand gut finden.
Ja, ob das dann wirklich so weit kommt, das ist natürlich eine andere Sache. Man muss eben vorher eingreifen, dass es nicht so weit kommt. Genau, aber wir tun natürlich schon auch was dazu beitragen, damit es einfach erhalten wird. Und es ist ja nicht nur so, dass wir nur neu bauen, und sondern es geht auch um die Reparaturen. Und wenn uns natürlich auch die Reparaturen verboten werden, gerade das, was das Nachhaltige an unserem Beruf auch ist, das wäre natürlich ein sehr großes Problem, ja.
Ja. Britta, was wünschst du dir denn für dein Handwerk?
Ein bisschen mehr Anerkennung dafür, dass wir auch Handwerker sind, dass wir, also bloß weil wir unseren Beruf gern machen, müssen wir genauso oder wollen wir auch davon leben und arbeiten genauso wirtschaftlich und haben genau wie alle anderen im Handwerk auch dieselben Probleme und Herausforderungen wie alle anderen auch. Und dass nicht jeder Tag nur Spaß macht, das geht, glaube ich, jedem Selbstständigen so, und das geht uns Instrumentenbauern natürlich auch so, ja. Und da wünsche ich mir ein bisschen mehr Hang zur Realität, wie das so ist. Das würde ich mir wünschen, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber vielleicht kann ich das damit ein bisschen, auch mit dieser Auszeichnung zum Top-Gründer, vielleicht ein bisschen damit zeigen und auch ein bisschen publik machen, dass das eben nicht nur um Leidenschaft und ein bisschen Hobby und ein bisschen Bastelei geht, sondern dass es wirklich ein Handwerk ist, wie jedes andere Handwerk auch.
Ja, was möchtest du Leuten noch mitteilen? Welche Info fehlt den Leuten über den Holzinstrumentenbau?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn man natürlich nicht wenig zu tun hat mit Blasinstrumenten oder Musik machen insgesamt. Es ist ja nicht nur dieses Instrument aus Holz irgendwie und da sind ein paar Löcher drin, sondern es ist mehr diese Mechanik, die auf den Instrumenten sitzt, die ist dieses Feine und Explizite im Grunde genommen. Der Ton ist, der kommt dann natürlich aus dem Rohr, also aus dem Holz oder Metall erzeugt, aber die Klappenmechanik darauf ist gerade dieses Spezielle sozusagen.
Ja. Das macht diesen Beruf, also könnt ihr diesen Beruf schon auch attraktiver machen für junge Menschen. Ich glaube, wenn man dieses Berufsbild und diese Tätigkeit, wenn man das noch schafft, nach außen zu tragen. Ich weiß nicht, wie es mit Nachwuchs aussieht in dem Handwerk.
Also im Grunde genommen meine ich, haben wir keine Nachwuchssorgen. Also,
ja, tatsächlich.
Es mag vielleicht auch regional bedingt sein. Ja. Also ich weiß, dass es Betriebe gibt, die Lehrlinge suchen. Ich weiß aber auch, dass es viele Betriebe gibt, die viele Anfragen haben für Lehrlinge. Also ich habe auch ab und zu junge Leute, die irgendwie eine Ausbildung gerne machen möchten. Es gibt viele, die sich dafür interessieren, das auch gerne machen würden. Wir haben aber zum Beispiel im Holzblasinstrumentenbau sehr viele kleine Betriebe, so wie mich, die allein in ihrer Werkstatt arbeiten oder vielleicht noch einen Gesellen haben. Das macht es dann manchmal ein bisschen schwieriger auszubilden. Und ich glaube, da fehlen uns eher die Betriebe, weil wir auch so wenig Betriebe insgesamt sind.
Okay.
Und dann ist es natürlich auch so, also die jungen Leute machen dann die Ausbildung und die ist auch schön. Die ist dann aber vielleicht manchmal doch nicht so die Illusion wird dann vielleicht zerstört, dass man da irgendwie einen halben Tag irgendwelche Instrumente anspielt. So ist dann halt nicht. Da muss man halt auch mal ein paar Wochen nur feilen und schleifen sozusagen. Mhm. Also gerade im Neubau muss man sehr viel feilen, schleifen und löten. Das ist dann ein Job wie jeder andere auch im Grunde genommen, viel mit Musikinstrumente anspielen, und da hat es dann nicht mehr zu tun. Und ich glaube, da ist die Illusion sehr groß, und dann ist man natürlich mit der Lehre fertig und fragt sich, will ich das noch 45 Jahre so machen? Und manche sagen dann nee, und dann ist natürlich auch, so wie es mir auch ging, es gibt nicht so viele Arbeitsstellen. Es werden Holzblasinstrumentenmacher gesucht, aber man muss auch bereit sein, irgendwo hinzuziehen. Und es gibt nicht an jeder Ecke so viele Stellen. Und dann kommt es eben auch dazu, dass sie ja dann hinterher nach ihrer Ausbildung was Neues machen.
Okay.
Ja.
Ja, und manche finden den Weg dann trotzdem wieder zurück.
Genau.
Auch
ja.
Das gibt's dann, ne?
Ja, genau. Ja.
Okay. Britta, wir kommen zum Ende. Wir kommen zu unserem letzten kleinen Block in diesem Podcast. Mhm. Wir haben eine Frage, die stellen wir allen unseren Gästen. Wenn du mal mit jemandem tauschen könntest, mal einen Tag oder eine Woche das erleben, was jemand anderes erlebt, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
Eigentlich möchte ich mit niemandem tauschen. Also ich mache meinen Job wirklich gerne. Ich bin hier gerne und ich freue mich auch, dass ich das hier machen kann. Will ich eigentlich nicht machen.
Auch eine gute Antwort. Lass mal so stehen. Die nächste Frage, die kannst du beantworten, bin ich mir sicher. Was bedeutet für dich Handwerk?
Heißt für mich, aus Materialien was Einzigartiges zu schaffen, das gebraucht wird und Freude schenkt und das Leben bereichert.
Das kann man, denke ich, mit Musikinstrumenten ganz gut machen. Also ich glaub, da ist es so verdeutlicht, wie... wie die Musik auch für uns, sage ich mal, wirkt und welchen Beitrag Musik auch fürs Leben leisten kann. Und ich glaube, wenn man Instrumente baut und dann sieht, die werden gespielt und die klingen schön und die tragen dazu bei, dass ein Orchester funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz schönes Gefühl sein kann.
Ja, das ist auch schön und ich habe natürlich auch eine sehr hohe Wertschätzung meiner Kunden und das freut mich auch. Also das ist wirklich ein toll, ja. Und das ist vielleicht auch das Schöne am Handwerk, dass wir eine große, hohe Wertschätzung für unsere Arbeit haben.
Britta, ich habe zum Abschluss noch 4 Begriffe. Mhm. Bitte, bitte ganz kurz und knapp darauf zu antworten. Mhm. Erster Begriff, was ist für dich Heimat?
Heimat ist für mich mein Zuhause, meine Umgebung mit meinem, allem, was ich so habe. Da fühle ich mich wohl und das ist meine Heimat.
Hast du ein Vorbild?
Nein, habe ich nicht, nee.
Dritter Begriff, was ist für dich Glück?
Glück ist, dass ich schon auf viele Menschen getroffen bin und auch immer auf neue Menschen treffe, die es gut mit mir meinen und mich voranbringen.
Letzter Begriff, was ist deine Motivation hinter deinem Job?
Für mich ist mein Beruf schon eine schöne Tätigkeit im Leben. Also das ist ein Beruf wie für viele andere auch, die ihren Beruf haben. Aber ich mache die Tätigkeit einfach gerne und es freut mich auch, wenn ich meine Kunden zufrieden machen kann und glücklich machen kann. Und wenn ich dann sehe, okay, nach so einer Reparatur funktioniert das einfach wieder, das macht mich schon zufrieden auch, ja.
Britta, dann wünsche ich dir weiterhin ganz viele zufriedene Kunden und erfolgreiche Reparaturen. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du uns mitgenommen hast in das Holzblasinstrumentenmacher-Meisterinnen-Handwerk hier bei Handwerk erleben. Danke dir und alles Gute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.